Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, der liebe Dirk ist in seinem wohlverdienten Urlaub, also heute und in der kommenden Woche, nicht dabei. Und ihr müsst demzufolge zumindest mal für die kommenden zwei Ausgaben mit mir alleine vorlieb nehmen. Das sozusagen schon mal als Vorwarnung oder Hinweis, wie man es auch immer nennen will, zumindest mal für die heutige Ausgabe. Nichtsdestotrotz viele interessante Themen, die sich in der letzten Woche ergeben haben und die natürlich auch in die kommende Woche hineinstrahlen oder abstrahlen werden. Und da habe ich mir als erstes Thema natürlich, weil Dirk ja nicht dabei ist, kann ich mich so ein bisschen über China verlustieren bzw. auslassen. Wir haben seit Beginn dieser Woche den 14. Volksparteitag, nenne ich es jetzt mal, also das große Treffen der chinesischen Regierung in Form eines Volkskongresses. Und dieser ist doch eine politische Veranstaltung der Superlative. 3000 Delegierte sind dort, mehr als 80% gehören tatsächlich der kommunistischen Partei bzw. sind Mitglieder des Nationalen Volkskongresses und gehören sozusagen der Partei an, und der Rest sind dann sozusagen ausgesuchte, selektive Teilnehmer bzw. Teilnehmer an diesem Kongress, die dann natürlich zuhören, entsprechend abstimmen über die Ziele, die dann von der chinesischen Regierung dort ausgegeben werden. Und deswegen ist das natürlich auch ein Ereignis, wo man ganz genau drauf hinschaut, gerade als Marktbeobachter und gerade als Analyst oder Investor, wenn man sich mit chinesischen Aktien auseinandersetzt, ist das praktisch schon ein Must-Do, Must-See, wie auch immer, und auch nicht ganz ohne Folgen für das weitere Jahr in China. Wir hatten ja das Neujahrsfest gesehen und jetzt ist sozusagen im Anschluss daran eben dieser Volksparteitag, dieser Volkskongress, wo eben entsprechend die Ziele zum Beispiel ausgegeben werden für das laufende Jahr. So will man halt in diesem Jahr wieder die 5%-Hürde knacken bzw. erreichen. Letztes Jahr hatte man ja mit 5,2% diese Hürde überschritten, wobei immer wieder auch Skepsis und natürlich auch die ein oder andere Kritik von Beobachtern laut wird, dass die, ich würde jetzt mal sagen, Berechnungen dieser volkswirtschaftlichen Leistung in China teilweise doch in Frage gestellt wird, weil man eigentlich in den letzten Jahren immer wieder erlebt hat, dass genau die gesteckten Ziele von diesen 5% übersprungen oder erreicht werden konnten, und das eben auch im Umfeld oder in bei Marktgegebenheiten, die das zumindest mal im Vorfeld stark in Frage gestellt werden. Ganz wichtig auch in diesem Jahr, dass China bekannt gegeben hat, dass man den Militäretat anheben wird, dass man also hier vorhat, noch mehr Geld in die Rüstung zu stecken und gleichzeitig, und das vielleicht auch so ein bisschen kleiner indirekter Brandsatz, politischer Brandsatz erstmal nur, dass man sich auch dazu hinreißen hat lassen, die Tonalität gegenüber Taiwan zu ändern. Man hatte in früheren Berichten oft die Formulierung benutzt, friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan. Diese Floskel bzw. dieser Satz ist tatsächlich ausgelöscht worden und nun heißt es nur noch, dass man die Wiedervereinigung entschlossen vorantreiben will. Das natürlich im Einklang oder im Einhergehen mit dem Anziehen oder mit der Anhebung des Militäretats in China hat natürlich so ein gewisses Geschmäckle, worauf man unbedingt achten sollte in diesem Jahr und was natürlich dann auch nochmal so ein bisschen, ja, die eine oder andere Frage aufwerfen kann, wie es dort weitergeht. Also von daher war man auf der einen Seite doch etwas enttäuscht von den Ereignissen von diesem Volkskongress, weil man sich wesentlich mehr erwartet hatte. Man hat weiterhin die Probleme, die ausgemachten Probleme in Form des angeschlagenen, kriselnden Immobiliensektors. Wir haben die Infrastrukturprobleme in China, wir haben die Binnenmarktproblematik in China, wir haben den riesig großen Schattenbanksektor in China, der ein großes Problem darstellt, und da hätte man sich doch wesentlich ein stringenteres und auch wesentlich vehementeres Vorgehen erwartet. Man hat auch erwartet, dass mehr Stimulationsprogramme bekannt gegeben werden, dass vielleicht die People's Bank of China, deren Vertreter ja auch ebenfalls dort sind, sich vielleicht auch nochmal zu der einen oder anderen Äußerung bezüglich der Zinsen-Geldmarktpolitik hinreißen lassen und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die nicht angesprochen wurden, beziehungsweise die eben ja nicht zur Befriedigung der Marktteilnehmer entsprechend dort geklärt oder eben natürlich erwähnt wurden. Also von daher so ein bisschen Charakter eines Non-Events. Nun war man überrascht, wie gesagt, mit den 5%, weil man darf nicht vergessen, die 5% beziehen sich ja immer auch auf das Vorjahr. Im Vorjahr hat man bereits ja schon 5% erzielt. Das heißt, dieser relative Bezug macht es ja zunehmend für die kommenden Jahre immer schwerer, dann diese Messlatte auch zu erreichen. Also wir haben hier nicht eine absolute Zahl, sondern relativ. Und dadurch, dass er sich die immer auf das Vorjahr bezieht, hat man hier so eine Art Zinseszinseffekt. Das sollte man also beachten. Das heißt also, eine 5% Steigerung beim Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr ist nicht vergleichbar mit der Steigerung im letzten, sondern verlangt schon wesentlich mehr Finanzkraft und natürlich auch eine wesentlich größere Leistung der Volkswirtschaft in China. Ebenfalls interessant, dass sich auch die Tonalität in Richtung der Bank of Japan, der Zinspolitik geändert hat, beziehungsweise aus der Richtung der Bank of Japan. Wir hatten mehrere Gouverneure von der Bank of Japan, die in der vergangenen Woche darauf hingewiesen haben, dass man eben Abstand von der Negativ-Nullzinspolitik nehmen will. In Japan ist ja so, dass dort nach wie vor minus 0,1% Zinspolitik gefahren wird von der Bank of Japan. Man hat das gemacht, um eben die deflationären Effekte, die man jetzt seit den letzten 30 Jahren gesehen hatte, eben zu dämpfen. Man hat also sozusagen mit Absicht sich Inflation ins Land importiert, um eben die Deflation damit bekämpfen zu können. Das scheint zumindest mal geklappt zu haben. Man hat natürlich auch gleichzeitig die japanischen und chinesischen Produkte im Außenverhältnis günstiger gemacht, weil natürlich diese günstige oder beziehungsweise künstliche Abwertung des japanischen Yen einfach dazu führte, dass eben die Produkte und Dienstleistungen gerade zum Beispiel zu Nordamerika, sprich Abrechnungsraum US-Dollar oder natürlich auch der EWU, sprich dem Euro, einfach konkurrenzfähiger waren. Das hat sich dann auch oftmals in den entsprechenden Quartalzahlen von den exportlastigen Unternehmen positiv gezeigt und führte einfach auch dazu, dass die japanische Wirtschaft sich trotz auch der dort vorherrschenden Probleme wie Überalterung der Gesellschaft, mangelndem Nachwuchs, nenne ich jetzt mal so, sprich, was natürlich auch einhergeht, zurückgehender Konsum. Das heißt, Japan ist eine sehr, sehr fortschrittliche Gesellschaft insgesamt. Viele junge Paare wollen keine Kinder, beziehungsweise haben erst in späteren Stadien, Familienstadien, dann entsprechend den Anspruch, Kinder haben zu wollen, haben natürlich im Vorfeld auch schon dann sehr stark konsumiert, beziehungsweise sind eigentlich schon gesättigt, wenn man es mal so will. Und diese Folgen sind natürlich auch gerade, was den Binnenmarkt, die binnenkonjunkturelle Entwicklung angeht, Hemmschuhe, die man nicht unterschätzen sollte und die sich also auch gerade in den letzten Jahren doch sehr stark gezeigt haben. Also von daher eine Entwicklung, die man beobachten sollte. Nichtsdestotrotz natürlich die Frage, was passiert dann eigentlich, wenn die Zinsen in Japan angehoben werden? Da hatte ich an anderer Stelle schon des Öfteren darauf hingewiesen, dass da natürlich ähnliche Effekte zu sehen sein könnten an den Aktienmärkten, wie wir es jetzt hier in Europa, in den USA gesehen haben. Das heißt, Bankenwerte könnten davon profitieren, Versicherungswerte könnten davon profitieren. Dass die Wirtschaft in Japan wirklich davon sofort abgewürgt wird, das glaube ich nicht, weil wir hier keinen hammerharten, stringenten Anstieg der Zinsen sehen werden, sondern eher einen langsamere Gangart. Wahrscheinlich wird es hier dann eher in Richtung 50, 75 Basispunkte gehen in den kommenden 12 bis 18 Monaten. Also man wird hier wesentlich langsamer voranschreiten, weil eben auch traditionell die Zinsen in Japan schon immer niedriger waren. Also das heißt, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass wir tatsächlich da in Richtung 4-5% marschieren. Das wäre tatsächlich eine Marschrichtung, die, glaube ich, nicht unbedingt der japanischen Wirtschaft dann auch gut tun würde, sondern wir reden hier von ganz anderen Niveaus, ganz anderen Zielzonen, nachher auch am Ende des Zinsanhebungszyklus, die eher so im Bereich zwischen 1,5-2% liegen dürften und damit dann auch verkraftbar für die Volkswirtschaften Japans sind. Also von daher, wer so ein bisschen Japan auf dem Kicker hat, beziehungsweise vielleicht schon investiert ist, sollte hier zumindest mal sehen, dass ich zumindest damit rechne, dass wir keine größeren Verwerfungen sehen. Und vor allen Dingen, dass natürlich Banken- und Finanzwerte, Versicherungswerte in Japan perspektivisch interessant sein könnten. Gucken wir jetzt, nachdem wir sozusagen Asien abgehakt haben, mal in Richtung USA. Das ist ja die Lokomotive bei den internationalen Aktienmärkten. Wenn man sich halt ansieht, wie sich dort der Nasdaq S&P 500 in den letzten Wochen entwickelt hat, dann hat man vielleicht so die ein oder anderen Sorgenfalten gehabt, als man zum Anfang der Woche auf die großen Tech-Werte geschaut hat, wie eine Apple oder eben auch andere große Tech-Werte, die sich so ein bisschen die Köpfe haben hängen lassen. Nichtsdestotrotz dann aber natürlich auch wieder überschattet wurden von eben wieder Annahmen rund um Nvidia, den entsprechenden möglichen Verkaufszahlen, weiteren Umsatzanstiegen und so weiter. Also eine sehr, sehr interessante Situation, die wir da vorfinden. Mittlerweile ist sogar so, dass 40% des Kursanstiegs im S&P 500 tatsächlich durch die 6 größten Technologiewerte in den USA gemacht wurden. Tesla ist jetzt hier rausgenommen, das heißt, es ist also nur noch Apple, Amazon, Meta, dann haben wir natürlich Alphabet, Netflix und Microsoft, die hier wirklich ganz klar die Marschrichtung angegeben haben und halt den Markt ganz massiv nach oben gezogen haben. Und dafür gesorgt haben, dass wir diese Kurssteigerung gesehen haben. Auch in Deutschland bzw. in Europa, wenn man das ein bisschen mehr seziert und sich mal anschaut, welche Werte hier die Hosse bzw. die Aufwärtsbewegung maßgeblich begleitet haben, waren es ebenfalls die großen Tech-Werte. Der SAP ist ganz wesentlich dafür verantwortlich für die Rekordjagd im DAX 40. Und so zieht sich das also eigentlich international durch, dass also die großen, großen Tech-Werte hier im Verhältnis wirklich dann natürlich die maßgeblichen Kurstreiber sind. Ich habe bei den 6 natürlich nicht Netflix, sondern Nvidia gemeint. Das sind die Werte, die im Endeffekt hier ganz klar die Marschrichtung vorgegeben haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich halt ansieht, dass eben Apple doch ein paar warnende Worte gegeben hat, beziehungsweise aus einem Research House Counterpoint die Warnung kam, dass man damit rechnet, dass in den ersten Wochen in dem aktuellen Jahr 2024 die Absatzzahlen des iPhones in China um 24% eingebrochen sind und gleichzeitig die Absatzzahlen des Hauptrivalen von Apple in China, von Huawei, um 64% angestiegen sind, dann hat man natürlich hier vielleicht nochmal die ein oder andere Skepsis, die man eben jetzt sieht, weil China eben wirklich ein ganz, ganz wichtiger Absatzmarkt für Apple ist. Insgesamt kommt nochmal dazu, dass auch die EU gegen Apple momentan im Music Streaming geschossen hat. Man hat also hier eine Strafzahlung von, ich glaube, 1,8 Milliarden Euro verhängt, weil eben Apple zumindest nach Vorwurf der EU-Kommission bzw. dann der EU hier die marktbeherrschende Position eben ausgenutzt hat und gerade im Musikstreaming-Bereich dahingehend eben doch unfaire Markt- oder Wettbewerbssituationen geschaffen hat. Also ist natürlich die Frage, ob das jetzt ausreicht, den ganzen Technologiezug, den ganzen Technologie-Siegeszug eben zu stoppen. Ich befürchte und sage mal nein, weil ich tatsächlich sehe, dass eben die KI, also sprich die Hardware, die für die künstliche Intelligenz benutzt wird, hier sehr, sehr viel auffangen kann und auch sehr viel kompensieren wird. Das bedeutet also nicht unbedingt für Apple, aber natürlich dann für Nvidia und für eine AMD, dass diese Unternehmen einfach in Zukunft, zumindest mal auch in den kommenden Quartalen, weiterhin ihre Produkte an den Mann und die Frau bringen können. In Silicon Valley spricht man von GPU Poorness, das heißt also, wer hier keine Rechenleistung zur Verfügung hat, um eben in KI-Manie eben mitschwimmen zu können, der hat eben keine Chance. Und wer rechnet oder beziehungsweise wer stellt momentan die Rechenverfügung zur Verfügung, beziehungsweise wer stellt die entsprechenden Karten her? Richtig, es sind Nvidia und AMD, beide Unternehmen, die eben hier dafür Sorge tragen, dass eben überhaupt diese ganzen künstlichen Intelligenzanwendungen entsprechend umgesetzt werden können. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wesentlicher Kurstreiber. Auch vor allen Dingen die Skalierungseffekte, Synergieeffekte und Effizienzen, die sich daraus für andere Unternehmen aus den Bereichen ergeben, sind nicht ohne. Und davon hat man ja bereits schon bei Microsoft einiges gesehen, bei Adobe und auch bei Amazon, dass hier durchaus sehr, sehr viel Potenzial noch vorhanden ist. Also durchaus eine interessante Situation. Ich denke, dass das zumindest mal kein Showstopper ist, den wir jetzt durch Apple zu erwarten haben. Ich glaube, dass das tatsächlich kompensiert werden kann. Nvidia hat ja gezeigt, dass man eben hier trotz allen Unkenrufens weiterhin mit Kurssteigerung glänzen konnte. Wer sich den Chart ansieht, der sieht da eine klassische Fahnenstange, aber eben auch untermauert, wenn man sich die Umsatz- und Gewinnzahlen der letzten Monate angesehen hat. Damit bin ich schon mal mit dem ersten Teil durch, komme gleich zum zweiten Teil. Da habe ich wie immer 5 interessante Unternehmen mitgebracht, die bei uns entsprechend hoch gehandelt wurden, beziehungsweise natürlich auch wieder 5 Erklärstücke aus dem Reich des Buzzwords, Bingos, und werde diese versuchen entsprechend zu erklären. Bis gleich, macht's gut, ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und bin jetzt hier in Teil 2 von Come On und habe euch, wie bereits angekündigt, 5 Unternehmen mitgebracht, die besonders stark bei Comdirect gehandelt wurden. Und da ist das erste Unternehmen Hugo Boss. Das passt ganz gut, weil wenn man sich natürlich die Kurssteigerung im DAX ansieht und dahin geht auch die Fundamentalzahlen in den letzten Wochen als Vergleich oder zum Vergleich ranzieht, dann kann einem da natürlich doch schon mal die ein oder andere Frage in den Kopf kommen. Warum steigen gerade die Unternehmen so stark, obwohl sich das, ja, wie soll man sagen, wirtschaftliche Umfeld in Deutschland nicht wirklich rosig darstellt? Da hatte dann Hugo Boss mit seinen Zahlen in die gleiche Kerbe geschlagen. Man sieht also hier die Konsumflaute, die sich in Deutschland abzeichnet, beziehungsweise international zu sehen ist, hat eben auch Spuren bei dem Geschäftsumfeld bei Hugo Boss hinterlassen. Das heißt, man konnte also hier die Bestzahlen, Bestmarken aus den letzten Jahren nicht mehr erreichen und hat dahingehend so eine kleine, ich sage jetzt mal, versteckte Gewinnwarnung rausgegeben. Die Anleger haben sofort geschockt darauf reagiert, die Aktien teilweise um über 18% in den Börsenkeller geschickt. Und es wurde auch hier nochmal ganz klar deutlich, dass eben das makroökonomische und geopolitische Umfeld, die Unsicherheiten, die sich daraus ergeben, einfach dazu geführt haben, dass eben der Absatz zurückgegangen ist, dass eben die Kunden von Hugo Boss nicht mehr so stark konsumiert haben wie in den letzten Jahren noch. Das heißt, man hält zwar noch das Umsatzziel, was man sich gesteckt hat von 5 Milliarden Euro für 2025 zumindest mal aufrecht, hat aber schon mal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass eben, wenn der Konsum eben jetzt in der zweiten Jahreshälfte nicht anziehen sollte, das tatsächlich ein Problem darstellen könnte. Also man will jetzt so ein bisschen mehr sich darauf fokussieren, wie man die Kostensituation eben in den Griff hält, also nicht bekommt. Das hat man ja schon bei Hugo Boss getan. Da hat das Management um Daniel Grieg da ja tatsächlich sehr, sehr viel Positives geleistet, hat den Konzern ja wirklich wieder massiv auf Spur gebracht, das kann man gar nicht anders sagen, hat eine operative Umsatzrendite, die EBIT-Marge von ungefähr 12% erwirtschaftet bzw. hingebogen, und das will man auch zumindest mal aufrechthalten, aber wenn der Kunde nicht kommt, kann man natürlich auch keinen Umsatz machen, wenn der Umsatz nicht da ist, hilft einem halt auch keine operative Umsatzrendite oder EBIT-Marge von 12%. Das ist nur ein bisschen das Problem. Und was natürlich sich jetzt auch erstmal zeigt, das heißt, Investoren sind hier sicherlich mit zu Recht erstmal an die Seitenlinie gegangen. Ich denke aber, dass man die Hugo Boss Aktie tendenziell auf dem Radar behalten sollte, weil die eben eigentlich sehr gut positioniert sind. Wenn der Konsum wieder anzieht, werden die auch davon profitieren. Aber momentan, auch vor allen Dingen natürlich nach den Kursgewinnen der letzten Jahre, ist das sicherlich gar nicht mal verkehrt, über die ein oder anderen Gewinnmitnahmen darüber nachzudenken. Und anscheinend haben das auch viele, viele Kunden von der Comdirect gemacht, sonst wären die Aktien nicht bei den meistgehandelten Titeln mit zu finden gewesen. Platz 2, die Redcare Pharmacy, ehemals Shop-Apotheke, ebenfalls mit Zahlen in dieser Woche und ebenfalls unter den Top-Titeln bei den meistgehandelten Werten, eben bei der Comdirect, einer Online-Arzneimittelversender, hat ein sehr, sehr wachstumsstarkes Geschäftsjahr 2023 vollzogen. Und man will also auch weiterhin mit einer extrem starken Umsatzsteigerung zwischen 30% und 40% zulegen. Man will auch weiterhin die EBITDA-Marge ausbauen bzw. voranbringen. Kurstreiber dafür bzw. natürlich Antreiber dafür, besser gesagt, soll das elektronische Rezept sein, weil ich habe das an dieser Stelle auch schon öfters gesagt, wenn ihr im Bereich der Online-Apotheken unterwegs seid bzw. im Bereich der Pharmazie oder bzw. dann eben der Händler mit pharmazeutischen Produkten, immer auch darauf schauen, dass eine Markteintrittsbarriere da ist, und die ist tatsächlich dadurch da, dass eben verschreibungspflichtige Medikamente der Bereich darstellen, der eben hohe Margen hat, schwierig eben für andere Marktteilnehmer zu überwinden ist, und Redcare Pharmacy hat das eben geschafft, ist eben in diesem Bereich tätig, in verschreibungspflichtigen Medikamentenabsatz, und das ist natürlich ganz, ganz spannende Ausgangssituation, weil gerade der Bereich auch erst am Anfang des Erschließens ist. Das heißt also, bisher ist es tatsächlich so, ein Patient geht zum Arzt, bekommt ein Rezept, geht zur Apotheke, holt sich dort das entsprechende Präparat und geht dann nach Hause. Jetzt aber natürlich mit dem Ganzen, mit der Zunahme von E-Health-Anwendungen und dem E-Health-Bereich wird es natürlich spannend, entsprechend auch E-Rezepte ausstellen zu können, die man dann eben zum Beispiel über Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy entsprechend auch in Deutschland dann eben benutzen kann und die einfach dann natürlich gerade solchen Unternehmen dann auch natürlich den Umsatz nach vorne bringen und die Margen im Endeffekt dann natürlich auch für so einen Konzern bringen. Also von daher, Redcare Pharmacy gefällt mir weiterhin ganz gut. Shop Apotheke habe ich an dieser Stelle auch schon seit einigen Jahren hier immer wieder als interessantes Unternehmen genannt. Man sollte also wirklich sehen, dass man solche Unternehmen einfach entsprechend mit einer Depotbeimischung versieht und mit einem entsprechenden Stop-Loss absichert und einfach langfristig dabei denkt. Die Aktien zumindest mal auch eine der am stärksten gehandelten Unternehmen bzw. Aktien bei der Comdirect. Und hier waren tatsächlich eher mehr Käufer als Verkäufer zu finden. Das nächste Unternehmen sind die Deutsche Post DHL, die ebenfalls mit Zahlen kamen dieser Woche. Das war ganz spannend. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe darauf hingewiesen, dass diese Woche wirklich davon geprägt ist, dass insbesondere viele große DAX-Konzerne ihr Zahlenwerk vorlegen werden. Und das war dann natürlich auch zum Beispiel mit der Deutschen Post, die der Logistikdienstleister ebenfalls so ein bisschen eher Molltöne angestimmt hat. Einen Gewinnrückgang für 2024 in Aussicht gestellt und hat natürlich auch wieder darauf hingewiesen, dass es eben gerade die konjunkturelle Erholung ist, die eben auf sich warten lässt. Also bisher sieht man nichts, dass hier wirklich sich eine maßgebliche und nachhaltige Konjunkturerholung abzeichnet, sondern ganz im Gegenteil, man sieht wohl, dass noch weiterhin sehr, sehr hohe Lagerbestände da sind, die sukzessive abgebaut werden, weil natürlich viele Unternehmen nach der Covid-19-Pandemie einfach ihre Lager erstmal vollgeknallt hat. Man hat natürlich daraus gelernt, dass eben die Lieferkettenstörungen sehr unangenehme Folgen für viele Unternehmen in der Produktion haben. Demzufolge haben dann das viele nachgeholt. Daraus ist ja auch dieser sogenannte Basiseffekt entstanden aus in 22, 23 hinein. Und der ist aber noch nicht abgebaut. Und das ist so ein bisschen das Problem, was gerade Liefer- bzw. Logistikkonzerne dann eben natürlich auch mitbekommen, dass also hier dann weniger Logistik eben in Anspruch genommen wird, weil die Lager eben voll sind. Und wenn entsprechend sich das nicht relativ schnell umkehrt, dann wird man natürlich auch entsprechende Probleme haben. Für 2026 rechnet der DHL-Chef aber weiter mit einem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern, also der EBIT, des EBITs von 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten eher mit 8,4 gerechnet, beziehungsweise eben das obere Ende der Spanne im Auge gehabt. Man würde damit aber sozusagen, wenn man eben am oberen Bereich von 8,5 ankommt, zumindest mal das Rekordergebnis von 8,4 Milliarden Euro aus dem Jahr 2022 übertreffen. Also das wäre schon mal gar nicht so verkehrt und würde halt zeigen, dass man dann eben genau diesen bereits angesprochenen Basiseffekt, der im 22 durch eben die Überkompensation eben aus den Lieferkettenstörungen von 2021 der Covid-19-Pandemie dann kompensiert wurde oder erzeugt wurde, wenn man das eben schafft, sozusagen in 2026 zu übertreffen, dann hat man zumindest mehr auf mehr Jahressicht hier wieder eine positive Tendenz. In 2024 sieht es so aus, dass man da einen operativen Gewinn von 6 bis 6,6 Milliarden erreichen will. Also da wäre dann noch sozusagen Luft bis 2026 bis zu den avisierten 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo natürlich dann viele erstmal auch so gedacht haben, okay, also in 2024 ist wenig Fantasie in dem Logistikkonzern drin. Dann kam nochmal dazu, dass die Spekulationen rund um eine mögliche Übernahme der Deutschen Bahn-Tochter Schenker eine Absage gegeben wurde. Das heißt also, die DRL kauft nicht den Logistikkonzern von der Deutschen Bahn und oder die Logistiksparte. Und das ist natürlich so ein bisschen Fantasie, die eben jetzt auch rausgegangen ist aus den Aktien und dazu geführt hat, dass diese dann zumindest mal nach der Zahlenvorlage und nach der Pressekonferenz unter Druck gekommen sind. Aber auch ein weiteres Indiz dafür, dass es eben doch noch mit dem Konjunkturaufschwung in Europa etwas länger dauert. Das nächste Unternehmen sind die Aktien der Lufthansa, ebenfalls mit Zahlen, nicht mehr in DAX 40, aber im MDAX vorhanden. Relativ gut, fand ich zumindest mal, konnten sich sehen lassen, Bewertungen des Unternehmens weiterhin günstig, Renditen beziehungsweise die Kostenstruktur sieht gut aus. Man hat also hier wirklich in der Covid-19-Pandemie sehr, sehr viel Hausaufgaben gemacht. Man hat natürlich jetzt momentan die Problematik, dass man durch die Tarifstreitigkeiten und den daraus folgenden Streiks immer wieder Belastungen im Konzern hat, die sehr, sehr unschön sind, dass man also Flugausfälle hat, entsprechende Schadensersatzforderungen von den Kunden und so weiter und so fort. Also zumindest mal wieder dieses alte Thema hat. Das drückt momentan etwas. Man hat aber nichtsdestotrotz gesehen, dass die Reiselusten höhere Ticketpreise insgesamt in 2023 den drittgrößten Gewinn in der Geschichte der Airline bisher erbracht hatte. Und das ist natürlich ganz gut, aber man merkt halt auch schon, dass man natürlich dann eben auch durch diese Auflösung des Reisestaus und natürlich auch der Anhebung der Ticketpreise so ein bisschen am oberen Limit angekommen ist. Hier fehlt also auch erstmal so ein bisschen die Perspektive, wo jetzt der nächste große Schub herkommen soll. Man will natürlich hier die entsprechende Flotte weiter ausbauen, man will Flugzeuge, neue Strecken entsprechend zusammenlegen bzw. effizienter gestalten. Man hat eben auch das insgesamt gesehen, dass sich auch bei den Tochtergesellschaften Swiss, Australian, Brussels und Eurowings Rekordergebnisse gezeigt haben. Auch die Wartungssparte Lufthansa Technik konnte hier ebenfalls den Gewinn steigern und mit zu einem insgesamt guten Konzernergebnis beitragen. Aber wie gesagt, da fehlt so ein bisschen jetzt die Fantasie. Also von daher die Aktien sicherlich interessant, aber eben natürlich ähnlich wie eine DHL, also Deutsche Post WorldNet, wenn man so will, Aktie davon auch stark betroffen, wann eben hier gerade der B2B-Bereich, der Logistikbereich wieder so ein bisschen anspringt Und dahingehend dann natürlich auch insgesamt neue Fantasien in die Aktien reinbringen kann. Also von daher sehen wir hier weiterhin so ein bisschen die traditionell günstige Bewertung bei den Lufthansa-Aktien. Die Zahlen insgesamt solide und gut, aber man hat eben doch die ein oder anderen Gewinnmitnahmen gesehen. Last but not least, bei den meistgehandelten Aktien waren die Mercedes-Benz. Das ist ganz spannend, das hat mich auch ein bisschen verwundert, aber ich glaube, das hatte auch damit zu tun gehabt, weil wir gerade aus China einige interessante Zahlen zum Beispiel von Li Auto und BYD gesehen haben, auch Nachrichten dahingehend, dass BYD jetzt in den Oberklasse-Segment einsteigen will. Und das rückte natürlich dann auch so ein bisschen die Aktien der deutschen Autobauer wieder in den Fokus, zumal auch viele wirklich von den großen Investoren eher in Richtung zyklische Aktien oder zyklische Branchen Ausschau gehalten haben und da eben wirklich in dem Automotive-Sektor relativ stark eingestiegen sind. Zumindest mal die Aktien Mercedes-Benz stark gehandelt, auch bei der Comdirect. Hier war es mit Sicherheit nicht der Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz am Dienstag, sondern wahrscheinlich, wie gesagt, die bereits genannten Nachrichten rund um die Konkurrenz der chinesischen Autobauer, Absatzzahlen in China bei denen groß. Dann nimmt man natürlich dann auch an, dass der Stuttgarter Autobauer davon profitieren könnte und demzufolge die Aktien dann von Mercedes-Benz gesucht waren. Ich glaube, dass Mercedes-Benz weiterhin ganz gut positioniert ist, gute Aussichten für das Gesamtjahr hat, aber hier natürlich auch ganz klar davon abhängig ist, wann geht hier die Konjunktur wieder richtig los, wann kommt Dynamik rein, wann kommen Abstrahleffekte aus China. Also man merkt schon, wir haben hier ein ganz, ganz großes Konjunkturcluster, was sich eben in den letzten Monaten ergeben hatten, was sich erstmal so langsam dieser gordische Knoten auflösen muss, damit da auch wieder neuer Schwung, neuer Drive insgesamt in diesem Bereich reinkommt und dann natürlich auch die zyklischen Werte weiter nach vorne bringt. Damit bin ich schon mal durch mit den 5 Unternehmen. Ihr merkt schon, ich gehe hier ein bisschen in Schweinsgalopp durch, weil ich einfach auch nicht möchte, dass ihr eine Stunde lang nur meine Stimme hört und im Endeffekt dann irgendwann bei der Hälfte eingeschlafen seid, sondern die Informationen, die ich euch hier rüberbringen will, die sollen auch Nutzwerte und wertvoll sein. Und dann lieber etwas kürzer formuliert und dafür dann natürlich auch in die geballte Ladung. Kommen wir in die Buzzwords-Kategorie und da habe ich euch heute mal 5 interessante Buzzwords mitgebracht, die mir so im Laufe der letzten Woche über den Weg gelaufen sind. Das erste ist disruptiv. Disruptive Technologien sind Innovationen, die die Erfolgsserie einer bereits bestehenden Technologie, eines bestehenden Produkts oder einer bestehenden Dienstleistung ersetzen oder diese vollständig vom Markt verdrängen. Hier Stichwort Automotive-Bereich. Das heißt, bis vor dem Markteintritt von Tesla im elektrifizierten Bereich haben sich ja die Autobauer darauf verlassen, dass man eben die fossilen Kraftstoffmotoren hat, dass man eben mit den Ottomotoren weiterhin sein Heil finden wird im operativen Geschäft. Dann kam Tesla, hat das Ganze auf den Kopf gestellt und entsprechend dann durch diese disruptive Technologie der Elektrifizierung von Modellen komplett die Technologie bzw. die Branche durcheinander gewirbelt. Und das ist ein klassisches Beispiel für disruptive Technologien. KI im weitesten Sinne könnte das auch darstellen, wobei man natürlich sehen muss, wie disruptiv dann diese Ansätze tatsächlich sind, aber zumindest mal ein Buzzword, was man in der letzten Woche sicherlich des Öfteren gehört hat. Dann damit praktisch zusammenhängend Ökosystem. Ein Ökosystem ist ein Fachbegriff der ökologischen Wissenschaften. Ein Ökosystem besteht aus einer Lebensgemeinschaft von Organismen, mehreren Arten und ihrer unbelebten Umwelt, die man als Habitat oder Biotop bezeichnet. Der Begriff Ökosystem wird in den Naturwissenschaften in einem werturteilsfreien Sinne gebraucht. Das ist auch in den Wirtschaftswissenschaften so, wobei man hier natürlich auch oftmals sich dann darauf bezieht, das dann Ganze natürlich auf die Wirtschaftswelt mit zu übertragen. Das heißt also, ein Ökosystem eben in der Ökonomie dahingehend oder eben in der Wirtschaftswissenschaft beschreibt, also dahingehend ein System, wo wir als Konsumenten eben in einer Technologielandschaft oder beziehungsweise Volkswirtschaft leben und da natürlich dann entsprechend unsere Aktivitäten, Annahme von Dienstleistungen, Erbringen von Dienstleistungen, Kauf von Produkten, Herstellung von Produkten und so weiter bringen. Hat man also auch des Öfteren schon mal gehört, ist mir in der vergangenen Woche wirklich auch in der Berichterstattung des Öfteren über den Weg gelaufen, deswegen auch der Eingang heute hier bei dieser Podcast-Folge. Der nächste Buzzword bzw. Begriff sind Chatbots, auch spannend, immer wieder benutzt, wobei ich sagen muss, ich bin gespannt, ein Chatbot ist ein Computerprogramm, das künstliche Intelligenzen, natürliche Sprachverarbeitung, NLP nutzt, um Kundenanfragen zu verstehen und die Antworten darauf zu automatisieren, indem es menschlichen Datenaustausch simuliert. Da hat bestimmt der ein oder andere von euch auch schon mal die ein oder andere positive, beziehungsweise ich glaube dann eher noch oftmals negative Erfahrungen gemacht. Also ich muss sagen, Chatbots insgesamt sind manchmal hilfreich, ja, aber doch des Öfteren eher nervig, weil dahingehend dann oftmals doch am Schluss der Kontakt zu einem Menschen zum Glück natürlich steht, der in irgendeiner Form dann weiterhelfen kann. Ich denke, für grundlegende Anfragen sind die Chatbots derzeit zu gebrauchen, wobei man sehen muss, ChatGPT ist ja in diesem Sinne nicht wirklich ein reiner Chatbot. Könnte man sich jetzt drüber streiten oder Gemini, obwohl da auch dann eben natürlich die viele, viele Kritikpunkte schon offen sind, aber sicherlich ein Thema, was man mal auf der Agenda behalten sollte, was auch sehr oft in der letzten Woche in der Berichterstattung zu lesen und zu hören war. Deswegen natürlich hier auch dann nochmal der Eingang in diesem Podcast. Nächste Wort, nächste Buzzword sind Business oder ist Business Intelligence. BI oder BI bezieht sich auf Prozesse und Tools, mit denen Geschäftsdaten analysiert und in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt werden, die allen Mitarbeitern eines dann betroffenen Unternehmens helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wird vor allen Dingen in der Wirtschaftsinformatik zugeordneter Begriff der Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse des eigenen Unternehmens bezeichnet. Dies umfasst die Sammlung, Auswertung, Darstellung von Daten elektronischer Form. Hat man bestimmt oder habt ihr vielleicht auch schon bestimmt des Öfteren mal gelesen, Business Intelligence hat also nichts damit zu tun, dass man hier irgendeine Geheimdienstorganisation oder sowas hat, sondern tatsächlich eben die Analyse, Datenverarbeitung, Sammlung und Auswertung eben von Daten in einem Unternehmen. Und dahingehend vielleicht auch mal gut, wenn man das gehört hat. Last but not least, der letzte Begriff oder die letzte Begrifflichkeit in dieser Kategorie ist Industrie 4.0. Finde ich auch spannend. Auch sehr häufig in der Berichterstattung zu lesen gewesen und bezeichnet die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien und ist eine Bezeichnung für Projekte zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion. Geht im Übrigen auf die Forschungsunion der deutschen Bundesregierung ein gleichnamiges Projekt in der Hightech-Strategie der Bundesregierung zurück. Also von daher auch so ein Kunstwort Industrie 4.0, was eben aus der politischen Ecke herkommt und sozusagen diese Verschmelzung, den Digitalisierungsdrang in der Wirtschaft eben nach vorne treiben sollte. Gerade im KMU-Bereich hat man ja hier gerade in den letzten Jahren festgestellt, dass Digitalisierung aus vielerlei Gründen, Kostengründen, Kappa, sprich fehlende Mitarbeiter, eher hinten angestellt wurde, was dann auf vielen Unternehmen auf die Füße gefallen ist. Also wenn man dann noch weiterhin die Überweisung an der Bank oder an die Bank mit entsprechenden faksimilierten Geräten überweist oder beziehungsweise zusendet, dann kann das im operativen Ablauf doch das ein oder andere Handicap darstellen. Und genau diese Situation hat man oftmals eben vorgefunden, gerade bei kleineren Unternehmen. Da hat also der Chef noch wirklich alles selber gemacht, noch unterschrieben, Überweisungsträge ausgefüllt. Und da sind die eben, ja, wenn man modern war, mit einem Faxgerät verschickt worden oder eben auch postalisch oder bei der Bank eingeworfen worden. Das mal ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, aber soll natürlich dann eben auch nochmal dahin hinweisen, dass man dann allein schon den Digitalisierungsschritt in dieser Form erreichen würde, wenn man eben Online-Banking betreibt. Na gut, das zumindest mal zu ein Term bzw. ein Buzzword, was in der letzten Zeit auch mal wieder häufig benutzt wurde, aber eigentlich schon seit einiger Zeit natürlich in der Wirtschaftsberichterstattung den Weg gefunden hat. Damit bin ich durch mit Teil 2, werde gleich zu Teil 3 kommen. Da gibt es die Termine für die kommende Woche. Ich drehe das diesmal ein bisschen um. Ich gehe mal zuerst auf die Unternehmen ein und werde dann auf die makroökonomische Ebene gehen, weil ich glaube, dass das für viele Zuhörer einfach interessanter ist, sich zumindest erstmal die Unternehmen anzuhören und dann die makroökonomischen Daten. Also ihr könnt gespannt sein, sind einige interessante Kandidaten dabei. Bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch bei dem dritten Teil dabei seid, wenn es hier jetzt rund um das Number Crunching geht, beziehungsweise ja nicht so richtig, aber zumindest mal rund um die Unternehmen und makroökonomischen Daten, die euch in der kommenden Woche erwarten werden. Und da ist es tatsächlich ganz spannend. Wir bekommen nämlich tatsächlich am Wochenanfang beziehungsweise in der kommenden Woche sehr, sehr viele Immobilienunternehmen. Und ich glaube, das könnte ganz spannend sein für viele Hörer und Hörerinnen unter euch, die vielleicht nochmal in dem einen oder anderen deutschen Immobilienunternehmen investiert haben oder immer noch investiert sind. Wir bekommen zum Beispiel Altria Office REIT am Montag beziehungsweise die Hypoport SE. Wir bekommen LEG Immobilien, die auch am Montag berichten werden. Dann Oracle, ganz spannend, der große Softwarekonzern, ebenfalls am 11. Wir bekommen am 12. Arcadis Daniels Midland, ADM, also ein Agrarkonzern. Wir bekommen am 12. Fuchs Petrolub mit Zahlen, auch ganz spannend. Porsche AG wird ebenfalls am 12. mit Zahlen aufwarten. Wir bekommen die Siltronic, TAG Immobilien. Ich habe ja gesagt, in der kommenden Woche viele, viele Immobilientitel dabei. Wacker Chemie und Warf Holdings, der Hongkonger Immobilienkonzern bzw. Konglomerat aus Hongkong, wird am 12. Zahlen vorlegen, am 13. dann Adidas und E.ON mit Zahlen, die sicherlich auch ganz spannend sind. Wir bekommen die Glöckner am 13. die Lennar Corp, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Morphosis, sicherlich auch ganz spannend, gerade jetzt natürlich nach den Ereignissen rund um die geplante Übernahme, dürfen wir sehen, wie da das Geschäftsfeld sich bei Morphosis dargestellt hat. Wir bekommen die Solvay, Stadler und die Volkswagen am 13. Also auch so ein bisschen neben den Immobilienwerten rücken dann die Automobilwerte in den Fokus. Zalando kommt am 13. ebenfalls mit Zahlen, auch nicht ganz ohne. Dann am 14. Adobe, AIA, also der chinesische Versicherer, beziehungsweise dann eben Finanzkonzern aus China. Wir bekommen die am 14. Fair Value Read mit Zahlen. Hapag-Lloyd wird am 14. Zahlen bringen. K&S kommt mit Zahlen. Lanxess, Meyer Burger, sicherlich auch nicht ganz unspannend, wird immer sehr, sehr häufig nachgefragt. Reed 1 Limited am 14. Rheinmetall, RTL, RWE am 14. mit Zahlen. SAF Holland, SNAM, der italienische Konzern, mit Zahlen am 14. Swatch am 14. mit Zahlen. Dann geht es am 15. weiter mit Bechtle, dem IT-Dienstleister. HelloFresh, jetzt sicherlich nach den letzten Tagen und den ganzen Turbulenzen bei den Aktien auch nicht ganz ohne. Lenzing AG am 15. mit Zahlen. Salzgitter ebenfalls und Divonovia, ich habe es bereits gesagt, der große Immobilienkonzern, schließt die Woche dann am Freitag ab mit den Quartals- bzw. Jahreszahlen von Vonovia und dem Ausblick. Dürfte bestimmt gar nicht mal so unspannend sein. Also von daher das zumindest mal von der mikroökonomischen Seite. Jetzt gehen wir auf die Makroseite. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem noch dran. Wir bekommen nämlich am Montag aus Japan Bruttoinlandsproduktzahlen. Am Dienstag geht es weiter mit harmonisierten Verbraucherpreisindex für Deutschland. Am Mittwoch gibt es dann das ECOFIN-Treffen und aus den am Donnerstag aus der EWU bzw. aus United Kingdom, sprich aus England, Bruttoinlandsprodukten aus der Eurozone Industrieproduktion. Wir bekommen am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze aus den USA Erzeugerpreisindex. Sicherlich ganz spannend, gerade nachdem hier die Zinsspekulationen in den USA wieder durch die Decken gegangen sind. Ist natürlich auch spannend, wie sich die Preisentwicklung darstellt. Und am Freitag Erstanträge Arbeitslosenunterstützung, natürlich die wöchentlich reinkommen. Wir bekommen die Inflationserwartung, Verbraucherpreise, wir bekommen New York Empire State Produktionsindex, also New York Empire State Index, wir bekommen die Industrieproduktion generell und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Also das sind so ein bisschen die Headlines oder beziehungsweise die Größenordnung in der kommenden Woche. Und last but not least, vielleicht nicht ganz eine makroökonomische Größe, aber nicht ganz uninteressant, großer Verfallstermin in der kommenden Woche. Das heißt, die Hexen tanzen da wieder, Triple Witching Day nennt man das, dass da Abrechnungstermine, Future, Option auf Future und Option auf Einzelaktien plus Option auf ETFs neuerdings, also vier große Kategorien abgerechnet werden. Und demzufolge dann natürlich für die ein oder anderen Verwerfung an den Aktienmärkten, an den Finanzmärkten sorgen werden. Also von daher nicht wundern, nächste Woche kann es nochmal ganz spannend werden, wobei man jetzt so sieht, dass sich der Markt zumindest beim DAX im Bereich 17,6, 17,9 so ein bisschen eingependelt hat. Wird sicherlich nochmal ganz spannend, aber das kann noch ein bisschen so ein Hemmschuh in die ein oder andere Richtung sein. Also von daher großer Verfallstermin mit Sicherheit im Kalender ganz groß anmarkern. Der kommende Freitag ist dann sozusagen wieder der Tag, an dem die Börsenhexen entsprechend an den Terminbörsen tanzen und dann eben die kleinen Krümel an den Equity-Märkten so ein bisschen ihre Münder halten. Das war es soweit von mir. Ich halte jetzt nämlich auch gleich meinen Mund und verabschiede euch in das Wochenende. Ich bedanke mich, dass ihr mir heute hier im Alleingang zugehört habt. Ich hoffe, es war kurzweilig und ich freue mich natürlich dann, wenn Dirk auch wieder da ist. Nächste Woche wird er zumindest mal noch seinen Erholungsurlaub fortsetzen und ich werde euch dann nochmal in einer Single-Version hier beglücken. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Freue mich, wenn ihr in der kommenden Woche meine Formate natürlich weiter anschaut, sprich auf den YouTube-Kanal von Comdirect oder eben auch auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es ja Starten den Tag und natürlich nächste Woche dann auch wieder den Common Börsen-Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.